Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien. Behandlungen auf höchstem Niveau. klinikbethanien.ch.
Handgelenke funktionieren meistens einfach, bis sie plötzlich für anfangen wehtun. Beim Auftun von einer Flasche, beim Tippen am Computer, beim Sport oder sogar zur Nacht im Schlaf. Viel ignorieren solche Schmerzen lang. Aber wenn steckt nicht nur eine Überlastung dahinter, sondern mehr, wenn wird es ernst? Darüber wollen wir heute reden mit der Dr. Inga Bessmens. Sie ist Fachärztin für Handchirurgie am Handinstitut Zürich. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, Herr Jäger.
Wie fleissig begegnen so Handgelenkprobleme? Wie viel fleissig kommen die vor?
Ich glaube, im Laufe unseres Lebens wird jeder von uns mal zu irgendeinem Zeitpunkt mehr oder weniger ausgeprägte Handgelenksschmerzen haben. Und das wahrscheinlich auch, weil es so viele unterschiedliche Ursachen gibt für diese Handgelenksschmerzen.
Was gibt es für Ursachen?
Sie haben es vorhin schon erwähnt, so diese klassische Überlastung, aber wir haben natürlich auch Unfälle, also alle akuten Ereignisse, dann haben wir Fehlbelastungen und wir haben natürlich auch alle Abnutzungserscheinungen, so diese degenerativen Veränderungen.
Was ist am häufigsten?
Ich glaube, es geht so ein bisschen nach Altersklassen, oder? Beim jungen Patienten, da haben sie dann häufiger den akuten Unfall. Ich denke da an einen Bruch oder eine Verletzung der Beugesehne oder auch von Nerven. Dann so im mittleren Alter sehen wir vielleicht häufiger so diese Phänomene von Überlastung, letztlich unser Alltag, der sich da widerspiegelt, PC-Arbeit, vielleicht aber auch exzessives Golfspielen. Im höheren Alter sehen wir häufiger eben auch Abnutzungserscheinungen, Arthrose in Handgelenk oder Handwurzel.
Können wir das Handgelenk mal ein bisschen, möglichst einfach anschauen, aber es wirkt ja kompliziert. Ist es kompliziert aufgebaut, das Handgelenk?
Ich glaube schon. Ich sage immer, Sie müssen denken, es gibt einen eigenen Facharzttitel für Handchirurgie. Das ist ja eigentlich speziell, wenn wir denken, rein vom Raum, den die Hand einnimmt, relativ kleines Gebiet, aber sehr komplex. Und das Handgelenk, wie Sie auch schon antönen, wir bezeichnen es als ein Gelenk, besteht aus mehreren Untergelenken. Da haben wir von körpernah begonnen, das Gelenk zwischen Elle und Speiche, in denen die Umwendbewegungen im Wesentlichen stattfinden. Dann haben wir das Gelenk zur Handwurzel hin, also dass Elle und Speiche mit den Handwurzelknochen bilden. Und das ist dann auch angenehmerweise nicht nur noch ein Gelenkreihe, sondern zwei Gelenksreihen. Und dann, und das zählt letztlich auch noch zum Handgelenk, die nächste Gelenkstruktur zu den Mittelhandknochen hin. Und dann haben wir es Gott sei Dank geschafft, dann sind wir bei den Fingergelenken.
Und da ist ja noch viel mehr. Also wir tasten, wir greifen, wir fühlen. Es ist wahnsinnig viel. Kommen da noch andere Probleme dazu als die mit dem Gelenk?
Absolut. Und genau das, das macht das Ganze natürlich so tricky. Es sind multiple anatomische Strukturen, die auf engem Raum sehr komplex miteinander zusammenarbeiten müssen. Wenn Sie letztlich von oben nach unten gehen wollen, schon die Haut muss funktionieren, muss als Verschiebeschicht gleiten können. Eigentlich halt beeindruckend, dass unsere Haut gerade über die Hand verläuft, sowohl mit gestreckten Fingern als auch in der Faust. Das heißt, da ist diese Elastizität zum einen da. Dann haben wir eine Etage tiefer, die Strukturen von letztlich Nerven und Sehnen, die gleiten müssen und aber auch ihrer Funktion nachkommen müssen. Sie haben es angesprochen, das Gespür spielt eine extrem große Rolle, aber natürlich auch die Nerven, die dann wieder unsere Muskeln mit Impulsen versorgen und so letztlich auch Bewegung zulassen. Und dann noch eine Etage tiefer haben wir eben angesprochene Muskeln und Knochen und die Knochen, die dann miteinander eine Gelenke bilden. Und man hört schon, oder ich könnte da noch lange drüber reden, es ist wahnsinnig komplex und sie verändern eine Kleinigkeit im System und das ganze System kann leiden.
Aber das stellt mir auch vor, dass Diagnose nicht ganz einfach ist.
Es gibt natürlich Diagnosen, das sind so die Klassiker der Handchirurgie. Da denke ich jetzt zum Beispiel an die Sattelgelenksarthrose, die wir gerade in den fortgeschritteneren Stadien quasi auch schon sehen, nur vom Draufschauen. Der Patient setzt sich an den Tisch und man sieht die letztlich schon. Dann gibt es so ganz häufige Geschichten wie bestimmte hochspezielle Sehnenscheidenentzündungen. Sie haben vielleicht schon mal von einem Schnappfinger gehört oder aber auch die Sehnenscheidenentzündung des ersten Strecksehnenfachs. Da sind häufig die jungen Mütter dann betroffen. einfach mit der Überbelastung durch das Baby. Und dann haben wir aber auch also diese, wir sagen Ulna, also ellenseitigen Handgelenksschmerzen. Der Golfer, der zu mir kommt und sagt, ja, ich habe das Divot rausgeschlagen und dann hat es einen einschießenden Schmerz gegeben. Das ist auch hochsuggestiv für eine Verletzung im Bereich von so einem komplexen Meniskusbandstruktur am ellenseitigen Handgelenk. Das heißt, mit dem Patienten zu reden und ihn erstmal erzählen zu lassen, wie es eigentlich zu den Beschwerden kam, ist häufig schon wegweisend.
Also, aber es gibt, wir haben es gehört jetzt, es gibt extrem viele Möglichkeiten, um das Handgelenk kann Probleme bereiten. Ich könnte mir vorstellen, der Verschleiß ist wahrscheinlich auch mit einer längeren Lebenserwartung natürlich etwas, wo früher oder später viele trifft. Gibt es in diesem Bereich so Leute, die besonders gefährdet sind?
Ja, bei Abnutzung, also Arthrose, haben wir letztlich eine familiäre Häufung. Das heißt, man könnte jetzt plakativ sagen, die Hände der Mutter sind so ein bisschen die Vorschau für die eigenen Hände. Stimmt natürlich nicht immer. Dann ist es generell so, dass Frauen häufiger betroffen sind von bestimmten Abnutzungserscheinungen am Handgelenk. Verletzungen in der Vergangenheit, insbesondere mit Gelenksbeteiligung, können über die Jahre eine Arthroseerscheinung machen. Aber generell ist die Arthrose der Fingergelenke und auch das am Handgelenk eine der häufigsten der Menschen. Und Sie haben es schon gesagt, wir erreichen ein gewisses Alter. Der Bausatz ist nicht immer auf dieses Alter ausgelegt. Und da hilft dann häufig der Handchirurg.
Bei welchen Schmerzen, ob jetzt das ein Unfall ist oder eben Abnutzung, bei welchen Schmerzen muss man reagieren? Was ist okay? Wie lange ist es okay und wann ist es nicht mehr okay?
Ich glaube, bei frischen Verletzungen, insbesondere natürlich, wenn wir eine offene Wunde haben, eine sichtbare Deformität und einen Funktionsausfall, dann gilt es aus meiner Sicht, das zügig zu zeigen. Oder alle offenen Wunden, am liebsten sogar innerhalb der ersten 24 Stunden. Und alles, was anhaltende Schmerzen verursacht, hätte ich gesagt, sollte man innerhalb von 3 bis 4 Tagen zeigen. Wenn wir jetzt keinen auslösenden Unfall haben, bin ich aber auch der Meinung, dass ein Schmerz oder eine Funktionseinschränkung, die über 2 bis 3 Wochen anhält, doch verdient, dass man es mal durch den Facharzt beurteilen lässt.
Die Schmerzen, sind die individuell oder kann man das definieren, was so der Schmerz ist?
Ich denke, es ist wahnsinnig individuell. Das wissen wir vom Schmerz. Was eine Person als extremst schmerzhaft erlebt, schränkt jemand anders nicht wahnsinnig ein. Und ich glaube, darum geht es ja auch, wenn man sagt, boah, ich merke mal, ich zwischendurch ist ziehen. Das heißt dann ja offenbar, dass man damit ganz gut zurechtkommt. Und darauf kommt es an, auf die einzelne Person, wie die mit den Beschwerden zurechtkommt. Und was für einen störend ist, ist für den anderen weniger störend. Und es geht immer um uns als Individuum, wenn wir davon sprechen, wie eingeschränkt wir sind.
Ich komme zu euch. Ihr schaut, redet mit mir, ihr schaut, was da ist. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Geht das mit Physiotherapie? Muss ich in jedem Fall operieren? Was passiert mit meinem Handgelenk?
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Facharzttitel heißt Handchirurgie, aber ganz viele Probleme lassen sich explizit ohne Chirurgie lösen. Und auf Ihre Frage kann ich Ihnen in dem Sinne gar keine klassische Antwort geben, weil das Wichtigste ist eigentlich vor der Festlegung der Therapie, dass man dem Kind einen Namen gibt, dass wir eine Diagnose haben. Und deswegen, ich sehe auch immer wieder Patienten, die sind bei mir und sagen, ja, ich war jetzt die letzten 2 Monate in der Handtherapie und es hat nichts gebracht. Und dann frage ich nach, ja, was wurde denn therapiert? Ja, und das weiß man dann nicht genau und das macht Therapien dann auch nicht wahnsinnig zielführend und wir wollen unsere Zeit ja letztlich optimal nutzen.
Dann würde ich sagen, nehmen wir das, was am häufigsten ist, oder? Mal als Beispiel, die Abnutzung. Nehmen wir die Abnutzung, weil sie da die Arthrose zugeschlagen hat. Was ist so ein bisschen das Erste, was man machen kann?
Das Wichtige ist, Arthrose halten Sie im klassischen Sinne nicht auf. Und wir sind in so einem Zeitalter, wo wir alle wahnsinnig selbstwirksam sind. Wenn wir Sachen googeln, auch unter diesem ganzen Begriff der Longevity, können Sie wahnsinnig viel medikamentös machen oder so paramedizinisch. Und da muss ich leider sagen, für die Hand, ich rede nicht für die anderen Gelenke, nur für die Hand, gibt es keinerlei Evidenz, dass medikamentöse Maßnahmen, also alles, was ich einnehmen kann, über die Vene appliziert wird, eine Wirkung haben. Das ist erstmal wichtig, ist aber, finde ich, auch entlastend. Das nächste ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel an die Sattelgelenksarthrose denke, wissen wir, dass in Frühstadien selbst etwas wie eine nächtliche Ruhigstellung tatsächlich in Studien zeigen konnte, dass das eine relevante Schmerzlinderung erzielt. Und das finde ich insofern spannend, als dass nachts vertragen wir das doch relativ gut, das Handgelenk nicht zu bewegen. Und das heißt, mit so kleinen Maßnahmen kann man häufig viel erreichen. Ganz wichtig in diesen Frühphasen ist auf jeden Fall auch das Etablieren einer Handtherapie, dass wir unser Gelenk lernen zu schützen und die Muskulatur um das Gelenk herum zu stärken.
Das heißt Handtraining.
Kann man so sagen. Es gibt Muskeln, die unterschiedliche Gelenke stabilisieren und die können wir natürlich ganz gezielt trainieren. Und wenn wir jetzt unsere Hobbys anschauen und unsere Tätigkeiten bei der Arbeit, kann man häufig auch, wie man die Dinge macht, verbessern im Hinblick auf einen besseren Gelenkschutz.
Aber wir müssen zugeben, wir tun im Handgelenk, wir machen eher noch den Rücken und Knie und so, aber im Handgelenk messen wir eigentlich, solange es alles gut ist, keine Beachtung bei. Was heisst das für unseren Alltag? Was können wir im Handgelenk gut tun?
Ich glaube generell, was man sagen muss, ich eben angesprochen, diese Longevity-Geschichte. Ich glaube, solange man nichts davon merkt, sollte man sein Leben leben. Generell gilt, Motion is Lotion. Das heißt, in Bewegung bleiben ist immer eine gute Sache. Für vorgeschädigte Gelenke muss man eben diese Schritte andenken, von einem gezielten Muskelaufbau, allenfalls begleitet durch eine gezielte Schonung. Und aber ein Handgelenk, das Sie nicht merken, das würde ich brauchen.
Okay, also kann man nicht irgendwie mit Training schon ein bisschen mal vorbeugen?
Nein, kann man nicht. Aber was man natürlich kann, man kann generell die obere Extremität, also den ganzen Apparat von Fingerspitze bis Schulter, kann man natürlich kräftig halten, weil wir wissen, dass eine Faustschlusskraft, je höher sie ist, gibt es auch Studien, die sagen, dass das tatsächlich etwas über ihre Longevity aussagt. Ich glaube, das ist mehr der Tatsache gedient, dass wenn Sie einen starken Faustschluss haben, Sie sonst auch relativ fit sind. Und das lohnt es sich natürlich zu trainieren. Ja.
Also man kann es nicht aufhalten, man kann es vielleicht verlangsamen, so eine Arthrose im Handgelenk.
Arthrose ist ja eine Beschreibung eines Röntgenbilds. Eine Gelenkspaltverschmälerung, knöcherne Anbauten, so Zystenbildung unter der Gelenkfläche und andere Faktoren. Das ist nur eine Beschreibung des Röntgenbilds. Sie müssen gar nichts davon merken. Wir sehen tatsächlich auch keinen linearen Bezug zwischen Röntgenbild und Beschwerden. Mhm. Das heißt, solange man kein Röntgengerät zu Hause hat, weiß man allenfalls gar nichts von seiner Arthrose. Wir haben immer wieder Patienten auch in der Praxis, die wegen was ganz anderem kommen und eine auf dem Röntgenbild fortgeschrittenste Arthrose haben.
Kein Schmerz.
Kein Schmerz oder auch vielleicht nur sehr, sehr wenig Schmerz. Mhm. Und so jemand muss man natürlich überhaupt nicht behandeln, weil nur wer ein Problem hat, braucht eine Behandlung.
Was machen wir? Was für Behandlungen stehen da zur Verfügung?
Wenn wir jetzt sprechen von Ihrem Beispiel der Arthrose, dann eben die angesprochenen erstmal konservativen Maßnahmen. Erster Schritt ist aus meiner Sicht in aller Regel konservativ. Mhm. Therapie, Ruhigstellung nach Bedarf. Es können Injektionen ins Gelenk erfolgen.
Was wird da injiziert?
Auch da, es gibt wieder ganz viele Sachen, die wahnsinnig en vogue sind. Und uns im Handinstitut ist extrem wichtig, dass wir das evidenzbasiert machen. Und wenn wir die Evidenz kritisch angucken, gibt es dann auf einmal deutlich weniger Wirkstoffe, die Sie injizieren können mit einer bewiesenen Wirksamkeit. Ich sage nicht, dass die anderen nicht wirken. Ich sage nur, der Beweis ist noch nicht erbracht. Wofür der Beweis erbracht ist, wenn es um Schmerzlinderung geht, ist für Steroidinfiltration, also Cortison. Mhm. Haben viele Leute Angst vor, weil man denkt immer so an diese Nebenwirkung, die man hat durch langjährige Cortisoneinnahme in Tablettenform. Spielt aber da keine Rolle. Weil wir wissen, dass die Dosierung dafür viel zu lokal und viel zu gering ist.
Also Cortison wird eingespritzt und das lindert den Schmerz.
Lindert den Schmerz. Interessanterweise für Hyaluron-Injektionen gibt es ganz günstige Daten, die zeigen, dass in sehr frühen Phasen können Sie mit wiederholten Injektionen offenbar eine Verbesserung erzielen. In einer fortgeschrittenen Arthrose bringt das nichts, da ist die Gelenkfläche zu kaputt. Aber das heißt, da muss man dran denken, Frühphasen kann man eben auch noch da günstig beeinflussen. Und selbstverständlich, wenn alle Stricke reißen, steht uns eine Operation zur Verfügung. Und da ist mittlerweile der Goldstandard der prothetische Ersatz am Daumensattelgelenk.
Da reden wir gerade drüber. Wenn ich früh genug rum und wir arbeiten mit Cortison zum Beispiel, ist da, kann ich da die Operation umgehen oder kommt die irgendwann gleich?
Nicht jeder braucht auf lange Sicht eine Operation. Es geht um Symptombehandlung. Und wenn wir unser Leben erleben können, mit der Arthrose und unseren Hobbys nachgehen können, dann braucht es selbstverständlich keine Prothese. Das heißt, effektiv gibt es Patienten, die wir immer mal wieder sehen oder auch dann vielleicht auch nicht mehr sehen, die keine Prothese gebraucht haben. Und ja, die anderen bekommen dann eine.
Also Operation ist immer, wenn es eine Prothese braucht. Es gibt nicht eine Operation, wo wir noch andere Sachen machen.
Wir haben über lange Jahre ist man hingegangen und hat einen Teil des Sattelgelenks entfernt, nämlich den körpernäheren Teil, den Trapezknochen. Mhm. Das war über Jahrzehnte die etablierte Therapie in der Schweiz. Und das ist Gott sei Dank mittlerweile ersetzt worden durch die Prothese. Warum sage ich Gott sei Dank? Die Ergebnisse sind, wenn der Patient für die Prothese qualifiziert, deutlich, deutlich besser. Patienten sind viel schneller zufrieden, können viel schneller in ihren Alltag zurückkehren und vor allem auch ihren Hobbys. Und darum geht es häufig, wieder nachkommen. Ich denke da zum Beispiel, ich habe jetzt vorhin noch einen Patienten gesehen, der hat Daumen-Sattelgelenksprothesen auf beiden Seiten und ist jetzt wieder am Mountainbiken.
Ja, oh, sehr gut. Gute Aussichten. Wer ist qualifiziert?
Qualifiziert ist prinzipiell jeder mit einer symptomatischen Sattelgelenksarthrose, die auf konservative Maßnahmen nicht ausreichend anspricht. Und dann gibt es so einen kleinen Zusatz, besonders ausgeprägte Formen der Arthrose, die dazu geführt haben, dass der Trapezknochen so flach, so ausgemahlen ist, dass er quasi flacher ist als die Höhe der Pfanne, die die Prothese braucht, die qualifizieren dann nicht mehr, weil eben letztlich die eine Komponente der Prothese keinen Platz mehr in der eigenen Anatomie hat.
Erzähl uns doch mal von dieser Prothese. Das ist ja immer so ein Schreckensgespenst, oder? So eine Prothese, das klingt nicht gut. Aber was wird da genau ersetzt?
Das Daumensattelgelenk wird ersetzt und zwar, das darf man schon sagen, das ist wirklich eine coole Prothese. Sieht eigentlich aus wie eine Mini-Hüftprothese. Mhm. Und was macht diese Prothese letztlich so gut für unseren Daumen? Es gibt diese sogenannte Dual Mobility. Und ich will da gar nicht ins Detail gehen, das Ganze führt dazu, dass der Daumen weiterhin einen großen Bewegungsumfang, den wir eben genau für unseren Daumen wollen, hat und das Auslockern der Prothese nach Möglichkeit verhindert wird. Und es ist effektiv so, der Schaft der Prothese wird in unseren ersten Mittelhandknochen eingebracht. Diese Pfanne, die ich gerade schon angesprochen habe, in die andere Seite des Gelenks, in den kleinen Trapezknochen. Und dazwischen kommt der Prothesenhals. Und dann lassen wir die Patienten, wenn die Operation plangemäß verläuft, bereits wenige Tage nach der Operation eben schon wieder beginnen zu bewegen. Mhm. Wichtig ist, man darf über 6 Wochen nicht belasten, denn diese Prothese muss osteointegrieren, wenn Sie so wollen, in den Knochen einwachsen, für eine ausreichende Stabilität.
Wie gut wird das vom Körper angenommen?
Gut.
Also die Chance, dass da irgendwie abgestoßen wird oder Problem gibt, ist klein.
Das kann man so sagen. Natürlich, immer wenn Sie einen Fremdkörper implantieren, und das gilt nicht nur für Prothesen an der Hand, sondern am ganzen Körper, gibt es letztlich ein Restrisiko, dass etwas nicht funktioniert. Und das ist effektiv denkbar unwahrscheinlich. Mhm. Aber was man sagen kann, die Prothese machen wir ja, weil die Schmerzen nicht mehr tolerabel sind. Und wenn die Prothese scheitert, können wir ohne Nachteil für den Patienten wieder zu dieser Operation, die ich vorhin angesprochen habe, zu dieser alten Operation, zurückkehren. Mhm. Und das heißt, es gibt immer, wenn Sie so wollen, wenn alle Stricke reißen, haben Sie immer noch den Fail-Safe einer Operation, die über Jahrzehnte gemacht wurde.
Die Operation, ist die bewusst? Ist das eine Vollnarkose? Wie wird die gemacht?
Persönliche Präferenz. Okay. Viele Patienten sagen, sie möchten das gerne in der Teilnarkose. Da kann man dann zwischendrin auch plaudern, wenn man möchte. Oder man hört Radio 1. oder aber dann haben wir auch Patienten, die sagen, ach, ich wache am liebsten auf und es ist erledigt. Mhm. Und die schlafen. Das ist beides gut möglich.
Also wie lange geht die Operation?
Ist immer so ein bisschen natürlich abhängig vom jeweiligen Gelenk. Aber ich hätte gesagt, eine Dreiviertel bis Stunde ist diese Operation üblicherweise durchzuführen.
Und ich bleibe dann im Spital noch einen Moment.
unterschiedliche Wege sind möglich. Generell ist es günstig, wenn man eine Nacht bis zwei im Spital bleiben kann. Letztlich, sie haben eine optimale Schmerzabdeckung, sie haben eine optimale Hochlagerung. Und wir wissen eben, den Daumen, den brauchen wir. Mhm. Und dann haben wir natürlich, egal wie viele liebende Angehörige wir um uns herum haben, im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung, machen wir doch immer mehr als im Spitalzimmer.
Und er hat gesagt, 6 Wochen, habe ich es richtig verstanden?
6 Wochen,
keine Belastung. Das ist ja etwas, wo ich bin ja dann allein oder unterwegs oder mit meinen Angehörigen. Mhm. Wird ich da geschult? Was muss ich beachten?
Unbedingt. Was Sie ansprechen, ist super essentiell. Die Chirurgie ist wirklich nur ein Teil der Behandlung, der aus meiner Sicht fast oder sicher ebenso maßgeblicher Anteil ist die Therapie im Anschluss. Also die enge Begleitung durch eine Handtherapie, dass sie wirklich angeleitet werden, die Hand sicher und sinnvoll zu nutzen, dass die Schwellung möglichst rasch zurückgeht, der Bewegungsumfang so ideal wie möglich ist. Das ist ganz wichtig und es gibt sehr viele hochspezialisierte Ergotherapeuten und Physiotherapeuten bei uns und da versuchen wir auch immer direkt eine Verbindung herzustellen, damit die Patienten auch im postoperativen Verlauf optimal betreut sind.
Aber es muss ja auch irgendwie geschützt werden, oder? Dass sie nicht plötzlich irgendwo anstoßen oder so.
Das Anstoßen allein sollte nichts machen. Okay. Man bekommt dann nach der Operation, wenn die Gipsschiene, die ein paar Tage bleibt, weggenommen wird, so eine Neoprenmanschette, die lässt eine gewisse Beweglichkeit zu. Ja. Die können wir zwischendrin auch abziehen. Das heißt, reines Anstoßen, wie wir das im Alltag kennen, sollte der Prothese nichts machen.
Aber so, der Alltag wird ein bisschen anders. Wir sind es nicht gewohnt, mit einer Hand uns anzulegen, mit einer Hand duschen, was auch immer.
Absolut, es ist eine Herausforderung. Das ist natürlich eine Herausforderung, die wir bei jeder Art von Handchirurgie haben. Und auch der Grund, warum wir praktisch nie zwei Hände auf einmal gleichzeitig operieren.
Ah, okay. So. Und ist das noch häufig, dass beide Hände betroffen sind?
Ja, aber klassischerweise haben wir eine Hand, die beschwerdeführend ist.
Okay.
Muss nicht immer die dominante sein.
Ja.
Häufig ist ja auch die adominante Hand so ein bisschen unsere Trage- und Stützhand, die davon mehr merkt. Aber häufig sind diese Phänomene auf beiden Seiten oder tauchen vielleicht auch zeitversetzt auf beiden Seiten auf.
Und nach diesen 6 Wochen, was passiert denn?
Da machen wir ein Röntgenbild, schauen uns die Prothese nochmal genau an und wenn alles erwartungsgemäß gut aussieht, geht das Training einen Schritt weiter mit den Therapeuten, denn dann geht es um den Belastungsaufbau.
Das heißt?
Das heißt, peu à peu wird die Belastung der Hand gesteigert, so lange, bis sie dann, wie mein Patient von heute, wieder mountainbiken können.
Habe ich Schmerzen in dieser Zeit?
Natürlich, wir haben einen Wundschmerz am Anfang. Da machen wir klassischerweise auch sogenannte Handblöcke. Sprich, wir blockieren die schmerzleitenden Fasern, um den unmittelbar postoperativen Schmerz zu lindern. Aber interessanterweise, die Prothese ist deutlich weniger schmerzhaft für die Patienten als die Entfernung des Trapezknochens. Und das sind immer Schmerzen, die letztlich gut handelbar sind mit dem Dafalgan, dem Ibuprofen. Da kommt man gut zurecht.
Und wenn sind wir dann auch wieder so weit wie euer Patient, von dem, wo wir die Operation machen, die 6 Wochen durch bei der Aufbau, bis wir wieder Mountainbike fahren oder Golf spielen?
Oder Golf spielen, genau. Ist natürlich bei jedem von uns ein bisschen unterschiedlich. Man sagt, undosierte Maximalbelastungen können nach 12 Wochen, also nach 3 Monaten, wieder erfolgen. Der eine macht das ein bisschen früher, der andere ist vielleicht ein bisschen zurückhaltender, braucht ein bisschen mehr Unterstützung. Ist auch immer so ein bisschen die Ausgangssituation, in welchem Zustand war unser Gelenk zum Zeitpunkt der Operation. Aber eben besagter Patient war heute zur 3-Monats-Kontrolle da.
Also sehr gut. Was geht nicht mehr? Gibt es etwas, was nicht mehr geht?
Also vielleicht die einfachste Antwort ist, kann man kategorisch nicht sagen. Das würde ich sagen, nein, es gibt nicht eine spezielle Sache, von der wir sagen, sie geht nie mehr. Bestimmte Bewegungen, und ich weise die Patienten vorher darauf hin, die wir vorher mit dem Daumen vielleicht nicht machen könnten, können wir durch die Prothese auch nicht klassisch wiederherstellen. Und das Spannende ist, dieser Bewegungsumfang fällt den Patienten klassischerweise vorher nicht auf. Und erst wenn ich darauf hinweise, schauen Sie mal, ich kann das machen, das können Sie nicht, das geht nachher auch nicht, dann heißt es, ach ja, stimmt. Aber das heißt, die Prothese, das ist wichtig, das gilt eigentlich für alle Prothesen an der Hand und am Handgelenk. Wir können klassisch nicht Bewegungsumfang verbessern. Wir verbessern die Schmerzen. Und dadurch natürlich auch, wenn Sie vorher nicht bewegt haben, weil Sie Schmerzen haben, dann ist das wieder möglich. Aber wenn Sie aus mechanischen Gründen vorher eine bestimmte Bewegungseinschränkung hatten, haben wir häufig keinen relevanten Einfluss auf diese.
Bei Arthrose gehe ich davon aus, dass man eher tendenziell von älteren Patienten redet. Wahrscheinlich reicht das dann die Lebensdauer von dieser Prothese für den Rest des Lebens, könnte ich mir vorstellen. Wie ist es bei Unfall, vielleicht bei jüngeren Leuten, die Prothesen brauchen, dort muss sie irgendwann im Verlauf des Lebens wieder gewechselt werden?
Die Prothese hat kein Ablaufdatum in dem Sinne. Das heisst, wenn man keine Probleme macht, muss man sie nicht wechseln. Prinzipiell wäre es möglich, sie zu wechseln. Genauso wie bei jedem anderen Gelenk, also ich denke jetzt an die Hüftprothese oder an die Knieprothese, wenn Sie einen erneuten Unfall hätten, könnte es auch zu einem Ausrenken der Prothese kommen. Dann kann man die auch wieder einrenken. Sie können einzelne Teile der Prothese austauschen. Aber ich denke, die wichtige Botschaft ist, es ist nicht so, dass ich sage, in 10 Jahren sehen wir uns wieder und dann wechseln wir die Prothese. Im Gegenteil, wenn Sie in 10 Jahren happy sind, bin ich das auch.
Also wir haben nur einen kleinen Blick werfen in ein wahnsinnig komplexes Thema. Aber ihr habt wunderbare Website vom Institut, wo ihr tätig seid, Inga Bessmens, Fachärztin für Handchirurgie am Handinstitut Zürich. Dort auf der Website hat es auch noch weitere Texte. Und natürlich, wenn man dann bei euch in die Behandlung kommt, dann erfahrt man dann alles weiter. Danke vielmals für den interessanten Einblick.
Danke, Jägi.
Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.